Warum musste Jesus sterben? Ich denke, an dieser Frage hängt ganz viel. Da hängt auch ganz viel für uns, für unser Leben und für unser Sterben. Da hängt vielleicht sogar alles, was im Leben überhaupt Bedeutung hat. Warum musste Jesus sterben? Aber wenn wir diese Frage so stellen, schließt das natürlich noch ganz viele andere Fragen mit ein. Wenn wir überlegen, warum er sterben musste, dann müssen wir auch erstmal grundsätzlich überlegen, wer war Jesus denn überhaupt? Wer ist er gewesen? Oder wie es im Alpha-Kurs heißt, einem Bibelkurs, der in vielen Gemeinden gemacht wird heutzutage. Sie haben das Thema genannt, wer ist Jesus? Also nicht, wer war Jesus, sondern wer ist Jesus? Das schließt natürlich mit ein, dass es nicht beim Karfreitag geblieben ist, nicht bei dem Tod Jesu am Kreuz, sondern das schließt eigentlich ja schon ein, dass wir auch auf Ostern hin steuern. Warum musste Jesus sterben? Ich habe in einem Satire-Magazin mal folgenden Abschnitt gefunden. Ich muss sagen, ich bin da ja etwas empfänglich für diese Art von Humor. Ich meine, heute ist Karfreitag, aber Osterlachen hat auch eine Tradition. In dem Satire-Magazin stand eine Überschrift: Die Mehrheit der Deutschen ist dankbar, dass Jesus für ein extra langes Wochenende gestorben ist. Und es geht weiter. München. Sein Opfer war nicht umsonst. 97% aller Bundesbürger empfinden gegenüber Jesus, dem Sohn Gottes, tiefe Dankbarkeit, weil er vor nahezu 2000 Jahren dafür gestorben ist, dass die Menschen von heute ein extra langes Wochenende genießen können. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Opinion Control hervor. Ich verkürze etwas. Bei den 3%, die die Feiertage nicht genießen, handelt es sich laut Opinion Control um die wenigen wirklich gläubigen Christen in Deutschland. Sie können die Tage nicht zur freien Erholung nutzen, weil sie sich die meiste Zeit in dunklen Gottesdiensten aufhalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei uns ist es zumindest hell. Und eben habe ich mit Hartmut darüber gesprochen, dass es fast immer zu Karfreitag so war, dass die Sonne irgendwie mal kurz hier reinblitzt. Das war in der Tat so. Also wir halten uns nicht in düsteren Gottesdiensten auf. Warum musste Jesus sterben? Sicher nicht nur für ein extra langes Wochenende. Wenn wir heute mal ganz allgemein die Frage stellen, warum Menschen überhaupt sterben müssen, so auf rein menschlicher Ebene, da gibt es sicher ganz viele Erklärungen, die ihr auch kennt und die wir auch alle haben. Vielleicht musste ein Mensch sterben, weil er schon sehr alt war oder sehr krank. Dann sprechen wir ja auch oft von einer Erlösung. Immerhin haben wir die Hoffnung, vielleicht auf ein besseres Leben. Wenn man diese Hoffnung vielleicht nicht hat und nicht gläubig ist, hat man immerhin noch die Vorstellung, dass da eine Abwesenheit von Leid ist, dass dieser Mensch immerhin erlöst ist. Ruhe in Frieden, wie das oftmals heißt, drückt ja nichts anderes aus. Wenn wir fragen, warum ein Mensch überhaupt sterben muss, dann können wir ganz viele menschliche Argumente uns vor Augen führen. Es kann das Alter sein, es kann die Krankheit sein, es kann ein Unfall sein oder vielleicht, wenn ich bei meiner Geldanlage in Sizilien auf die falschen Freunde gesetzt habe. Es gibt viele Möglichkeiten, warum man sterben könnte. Etwas unerklärlicher für uns wird das vielleicht oder bei manchen Todesarten werden wir ja etwas sprachlos, wie zum Beispiel jetzt vermutlich hier vor einigen Tagen, wo ein Mensch sich wohl selbst hier auf der Jöllenbecker Straße das Leben beenden wollte. Und das ist für uns dann schon etwas unerklärlicher. Da bleiben viele Fragen offen, wenn plötzlich alles erträglicher erscheint, als dieses Leben weiterzuleben. Und ich glaube, solche Fragen, die dann offen bleiben, die bleiben im Grunde auch bei fast jedem Tod offen, auch in den Familien. Und ihr habt das sicher auch zum Großteil auch schon erlebt in euren Familien. Man wünscht sich manchmal noch etwas zu sagen oder vielleicht noch ein Wort der Versöhnung zu sprechen oder Ähnliches. Es bleibt oftmals etwas offen. Wie war das bei Jesu Tod? Warum musste er sterben? Als Jesus starb, so lesen wir das, Hartmut hat es eben gesagt, da war fast der ganze Kosmos irgendwie mit beteiligt. Da heißt es im Lukas-Evangelium, da verlor die Sonne ihren Schein. und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Also da scheint die ganze Schöpfung irgendwie mit involviert zu sein. Und dann auch, ich sag mal so, der Kern, das Zentrum des damaligen religiösen Lebens, der Tempel, der Vorhang, der zerriss. Heute wissen wir, dass das der Bereich war, wo ja nach damaliger Vorstellung Gott in besonderer Weise gegenwärtig war, hinter diesem Vorhang. Und der Priester konnte nur einmal im Jahr dort hinein. Wir lesen in den Evangelien, dass scheinbar etwas Unerklärliches passiert, als Jesus starb. Auf der anderen Seite kann man Jesu Tod aber auch ganz menschlich erklären. Das können wir. Und so ähnlich ist das auch in dem Predigttext, den ich für uns heute mitgebracht habe. Da gibt es im Grunde eben diese beiden Sichtweisen. Es gibt die menschliche und die göttliche Sicht des Kreuzes. Und diese beiden Gedanken, die möchte ich mit euch einfach mal teilen heute. Ihr werdet das gleich entdecken, dass es da um den Petrus geht. Und Jesus ihm genau dieses sagt. Du verstehst im Grunde nicht den göttlichen Plan dahinter, sondern eben nur das Menschliche. Und beide Sichtweisen gibt es. Und die wollen wir uns jetzt mal vor Augen führen. Ich lese aus Markus 8 die Verse 31 bis 38. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und um genau diese beiden Bereiche soll es heute gehen. Die menschliche Sicht und die göttliche Sicht des Kreuzes. Nicht, dass ich mir anmaße, den Standpunkt Gottes einzunehmen. Aber zumindest das so zu erklären, wie es vielleicht Jesus hier auch versucht hat, den Jüngern zu erklären. Zunächst das Menschliche. Was ist wohl das menschliche Verständnis vom Kreuz? Das ist wohl das, was unser Petrus hier mitbringt. Jesus sagt ihm, du meinst, was menschlich ist. Und es sind ja auch ganz menschliche Züge hier so in dem Ganzen. Man muss sich das einmal vorstellen. Jesus erzählt seinen Jüngern hier von seinem bevorstehenden Tod. Und ich weiß nicht, wie es euch damit gehen würde oder wie es habt ihr vielleicht schon mal erlebt, dass jemand, der auf den Tod zugeht oder jemand, der das vor Augen hat, euch vielleicht noch so ein paar Dinge mitgeben möchte. Das ist ganz schön hart manchmal. Aber es ist auch sehr bewegend so auf der menschlichen Ebene. Und ich musste so dran denken, ich kenne das von mir selber. Wir haben damals, als ich in Bremen so ein bisschen Musik machte, haben wir einen Dichter kennengelernt, einen alten Mann, der so ein bisschen verwahrlost lebte. Und er hat tolle Gedichte geschrieben und wir haben manches vertont. Ich habe das schon mal erzählt bei uns in der Gemeinde. Und wir haben uns so ein bisschen um ihn gekümmert. Und bei ihm war es so, er hieß Hermann. Und bei ihm war es manchmal so, dass er von seinem bevorstehenden Tod sprach. Er war Mitte 60. Aber er sagt, wenn es denn soweit ist, ich habe ja keine Angehörigen. Hier ist der Schlüssel für das Fach und da sind die wichtigsten Unterlagen und so ähnlich. Und wir haben dann auch manchmal gedacht und haben ihn beiseite genommen, vielleicht so wie Petrus das hier bei Jesus tat, und haben gesagt, ach Hermann, es ist doch noch nicht so weit. Wir werden noch viele schöne Tage miteinander erleben und lass uns da jetzt nicht drüber nachdenken. Ganz ähnlich und vielleicht auch so ganz menschlich hat Petrus hier ja auch reagiert. Es heißt hier, Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Uns sind die Worte nicht überliefert, was Petrus Jesus gesagt hat. Aber vielleicht war das auch so auf diese Weise. Ach Jesus, jetzt hat's doch gerade erst angefangen. Wir kennen uns doch erst 3 Jahre und du bist erst Anfang 30. Wir werden noch viele schöne Tage miteinander haben. Wir werden auch noch viele Wunder miteinander erleben. Außerdem ist das Reich Gottes ja noch gar nicht da, so wie wir uns das vorstellen. Vielleicht hat Petrus Jesus so geantwortet. Interessant ist übrigens, das ist ja eine der Leidensankündigungen im Markus-Evangelium, dass diese Leidensankündigungen ganz eng im Zusammenhang stehen mit dem, was man das Petrus-Bekenntnis nennt. Also Petrus hat einmal die Sache genau auf den Punkt gebracht. Jesus fragte mal seine Jünger, also wer meint ihr, dass ich sei? Also da ging so die Kunde rum, die einen dachten, Jesus ist irgendwie ein neuer Prophet, ein neuer Lehrer. Vielleicht ist er sogar Johannes der Täufer, der mal wiedergekommen ist. Und Jesus fragt dann seine Jünger, wer glaubt ihr eigentlich, dass ich sei? Und da ist es genau Petrus, der es eigentlich auf den Punkt bringt und sagt, du bist der Christus. Also das heißt, der Gesalbte oder der Messias, das sind alles so Fremdworte. Aber das ist eigentlich ein Wort für den Erlöser. Also man wartete auf einen Erlöser, der einfach die Menschheit wieder erlöst, der damals nach der Vorstellung halt vielleicht auch die Römer rausschmeißt, damit die Juden wieder frei leben können. Petrus hat das auf den Punkt gebracht. Er hat es eigentlich erkannt, aber er hat es auch nicht erkannt. Also er hat Jesus als den Messias, als den Christus erkannt, aber auf der anderen Seite hat er nicht erkannt, welchen Weg dieser Christus gehen soll. Und das ist genau das, womit wir uns heute an Karfreitag beschäftigen. Ein ganz menschliches Verhalten. Petrus nimmt ihn zur Seite und sagt, nein, nein, jetzt noch nicht und erst recht nicht so. Und im Grunde hat Petrus ja recht. Wenn wir das Kreuz und den Tod Jesu rein menschlich sehen, war das eigentlich eine Konsequenz. Hartmut hat eben gesagt, die einen haben ihn gehasst. Und wenn wir das auf der menschlichen Ebene sehen, dann müssen wir sagen, es war wirklich sowas wie eigentlich ein Selbstmordkommando. Wenn man das sieht, wie Jesus auch den anderen religiösen Führern begegnet ist. Es ist ja so, auf der menschlichen Ebene begegnen sich auch, ich sag mal so, die Religionen. Und Religion ist immer so ein bisschen das, was Menschen draus machen. Aber da ist Jesus auch immer aneinander gerasselt mit den religiösen Führern der damaligen Zeit. Und hier heißt es in unserem Abschnitt ja deutlich, er wird von denen verworfen werden. Das sind die, die ihn zunächst hassen. Für sie war es Gotteslästerung, was Jesus getan hat. Er, der von sich selbst sagt, der Weg zu Gott zu sein. Er, der sagt, Gottes Sohn zu sein. Er, der sich anmaßt, Sünden vergeben zu können. Das stand nur Gott zu. Er, der am Sabbat provokativ manchmal gute Dinge getan hat für den Menschen, Menschen geheilt hat. Und nicht zuletzt er, der im Tempel die Geldwechsler rausgeschmissen hat, dass es nichts mehr zu opfern gab im Tempel. Für die Juden, für die Oberen, für die religiösen Führer war Jesus ein Gotteslästerer. Und für die Römer, das gehört so auch zur menschlichen Sicht, die Römer waren eigentlich sehr auf Harmonie bedacht in ihrem Land. Und für sie galt eigentlich sowas wie Religionsfreiheit. Es gab sowieso so viele Götter bei den Römern, da macht, glaube ich, einer mehr oder weniger auch nicht viel aus. Aber sie waren auch eigentlich schon bekannt für ihre Humanität. Also auch die Kreuzigung war nicht etwas, was sie bejubelt haben. Das Wort Krux, das lateinische Wort, hat man gar nicht in den Mund genommen. Das war tabu. Also sie haben das nicht gerne gemacht. Aber für die Römer war Jesus natürlich ein Unruhestifter. Er brachte Unruhe ins Volk. Und die, die doch so auf Harmonie bedacht sind, für die musste er auch beseitigt werden. Und so starb er für die Römer als Rebell. Aber eine wirkliche Schuld konnte man bei Jesus ja nicht feststellen. Wir haben in unseren Passionsandachten jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Pilatus, der Statthalter, er wäscht seine Hände in Unschuld. Es gab eigentlich nichts. Er hat mehrfach gesagt, er findet keine Schuld an ihm. Und dann dies am Karfreitag bei der Verhandlung. Dieser Tag wird zu einer Befreiung schon des ersten Menschen. Ich denke an Barabbas, der Mensch, der für Jesus freikommt. Sie konnten wählen, es konnte einer freigegeben, weil es ein hoher Feiertag war. Es war so, dass es eine Begnadigung dort gab und die Menschen riefen, dann lass Barabbas frei, nicht Jesus. Und so wird Barabbas zum ersten Befreiten, fast wie so ein Prototyp, für den Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus geht für andere ans Kreuz. Das ist ein Gedanke, um den es gleich bei der göttlichen Sicht noch gehen soll. Aber rein menschlich gesehen ist das Leben Jesu eigentlich schon ein Selbstmordkommando gewesen für sich selbst und auch für seine Anhänger. Jesus bereitet seine Jünger auch darauf vor. Er sagt kurze Zeit später, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auch auf sich nehmen. Und das war für die Anhänger Jesu in der damaligen Zeit auch eine wirkliche Realität. Wir lesen das von allen Aposteln, außer von Johannes, dass sie später den Märtyrertod gestorben sind. Den Löwen vorgeworfen, hingerichtet. Petrus selbst wurde gekreuzigt, so beschreiben es die Geschichtsschreiber, aber auf eigenen Wunsch andersherum. So wird das oft auch dargestellt, weil Petrus den einzigartigen Tod Jesu herausstellen wollte. Aber das war im Grunde das, was ja den konsequenten Nachfolgern Jesu, was ihnen drohte. Insbesondere auch in der ersten Christenheit, wo es die Christenverfolgung gab, weil die Christen ja die Anbetung der römischen Kaiser als Götter nicht mitmachen konnten vom ersten Gebot her. Wo es heißt, du sollst keine anderen Götter haben. Überall waren Kaiserstandbilder und auf Münzen war der Kaiser abgedruckt. Es gab eine große Verehrung und das konnten die ersten Christen nicht in dieser Weise als göttliche Verehrung mitmachen. Und so drohte ihnen Verfolgung und sogar der Tod. Und so war es tatsächlich dann auch so, auch Paulus überlebte nur knapp eine Steinigung. Und der Seher Johannes schrieb seine Offenbarung aus dem Exil. Paulus übrigens manche Briefe aus dem Gefängnis. Das war die Situation. Es war fast ein Selbstmordkommando. Oder war es doch ein Himmelfahrtskommando? Und das ist mein zweiter Gedankenkreis, das göttliche Verständnis des Kreuzes. Ihr habt gemerkt, es gibt diese rein menschlichen Gedanken, warum jemand sterben muss. Und bei Jesus, er war Gotteslästerer, er war Rebell, er ist vielleicht als Religionsstifter auf der rein menschlichen Ebene den Märtyrertod gestorben. Und klar, dass Petrus ihn erstmal beiseite nimmt und sagt, nee, das sei ferne, das mach bloß nicht. In Vers 31, ihr habt den Text ja noch eingeblendet, heißt es, und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten. Und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und als Petrus ihn dann wehren will, er will ihn beiseite nehmen, da begegnet ihm Jesus ja absolut schroff und sagt hier, geh weg von mir, Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Also eine richtig heftige Reaktion, geh weg von mir, Satan. Warum reagiert er hier so schroff? Vielleicht, weil der Satan es schon mal versucht hat, Jesus von diesem Weg abzubringen. Ich denke an die Versuchungsgeschichte, wo der Satan schon mal gesagt hat, Jesus, das muss doch nicht so sein, du kannst es doch auf ganz andere Weise tun. Du bist doch Gottes Sohn, du kannst doch Brot für die Welt machen. Du kannst aus diesen Steinen Brot machen. Du kannst es doch ganz anders machen. Du kannst von der Zinne des Tempels springen und du hast Macht über alle Völker, das mit dem Kreuz, das ist doch Schabernack. Und ich denke, deshalb begegnet Jesus dem Petrus hier so schroff, weil das eine wirkliche Anfechtung für ihn ist. Ja, muss es wirklich so gehen? Sollte Gott gesagt haben? Und Jesus wehrte Petrus jetzt, weil es eben doch nur so ging. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und ich denke, ihr habt es gehört, hier steht muss. Es ist ein göttliches Muss. Und weil Jesus das weiß, dass es so sein muss, redet er hier frei und offen. Ich finde das spannend. Jesus hat sonst oftmals in Gleichnissen gesprochen und seine Jünger mussten um viele Ecken denken, um da irgendwie hinzukommen, was er meinte. Auch von seinem Tod hat Jesus oftmals in Gleichnissen gesprochen. Er spricht da beispielsweise von einem Tempel, der abgebrochen wird und nach 3 Tagen wieder auferbaut wird. Und da heißt es, da sprach er eigentlich von seinem Leben und seinem Sterben und seiner Auferstehung. Hier heißt es, dass er frei und offen redete. Ich glaube, Sie haben es immer noch nicht ganz verstanden. Aber es wird hier deutlich, es musste so geschehen. Der Menschensohn muss sterben, damit die Erlösung bereitsteht für viele. Es musste geschehen, weil es Gottes Plan ist, weil es Gottes Plan mit dieser Welt ist. Und das ist die göttliche Seite des Ganzen. Die menschliche Seite ist wirklich Fast ein Selbstmordkommando, ein Märtyrer, ein Religionsstifter, ein Rebell und Gotteslästerer, der stirbt. Die göttliche Sicht des Kreuzes ist ein Himmelfahrtskommando. Es muss so geschehen, damit Gottes Plan in Erfüllung geht. Und so heißt es im Propheten Jesaja im Kapitel 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und später heißt es in dem Kapitel in Jesaja 53, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Es lohnt sich an Karfreitag, das Kapitel 53 aus dem Buch Jesaja mal zu lesen. Es musste so kommen, weil es Gottes Plan ist. Und jetzt kann man natürlich daherkommen und sagen, nee, also das ist mir zu grausam. Oder ich brauche es nicht, dass da jemand für mich stirbt. Das hat mir auch schon mal jemand gesagt. Und im Rahmen meiner Ausbildung hatte ich eine Mentorin, als ich Religion unterrichten musste, die sagte, nee, also den Kreuzestod Jesu spart sie immer aus, weil das einfach zu grausam ist. Und mit einem Sühnetod konnte sie auch nichts anfangen. Aber ihr lieben Gott wollte es so. So lesen wir das. Gott wollte es so und es ist ein Liebesbeweis an uns. Und außerdem ist es ja so, wenn es einen Gott gibt, kann ich mir diesen Gott nicht aussuchen und wie er handelt mit uns und unserer Schöpfung. Gott ist so ganz anders. Er ist eben nicht der böse Gott, der strafende Gott, sondern dieser Gott liebt uns so sehr, dass er dort am Kreuz alles für uns vollbringt, damit die Welt aufhorcht und sieht, wie es in dem Wochenspruch heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Man kann es auch übersetzen und sagen, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, eben indem er seinen Sohn gibt, auf dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Ihr Lieben, das Kreuz hat viele Seiten, sehr viele Seiten. Die eine Seite ist, es ist die Brücke zu Gott. Das wird auch an der Form des Kreuzes deutlich. In der vertikalen Richtung, es bringt mich vor Gott in Ordnung. Und in der horizontalen Richtung, es bringt mich auch mit meinen Mitmenschen in Versöhnung. Und auch mit mir selbst. Es gibt auch Menschen, die mit sich selbst nicht versöhnt sind. All das kann ich in dem Kreuz finden. Ich kann auch in dem Kreuz das finden, was C.S. Lewis mal so formuliert hat, der gesagt hat, eigentlich ist das fast wie so ein Megafon, wo Gott noch einmal in die Welt hinausschreit. Wenn da der lebendige Gott selbst stirbt, dann kann uns das nicht kalt lassen. Es wird noch viel mehr deutlich. Zum Dritten für mich auch wird deutlich, so steht es um mich. Ich bin geliebt, aber ich bin auch entfremdet. Und ich kann mich jetzt an das Kreuz Jesu halten. Und ich kann mich darauf berufen im Leben und im Sterben. Jesus, du hast es gesagt, du hast es getan. Und ich verlasse mich drauf. Es gilt mir. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und du bist in diesen Riss getreten, damit nichts mehr im Wege steht. Alles hängt dort, damit ich leben kann. Ja, und dieser Jesus, der möchte jetzt keine Fans oder Bewunderer, die sagen, wow, was du da am Kreuz gemacht hast, Respekt. Sondern dieser Jesus möchte Nachfolger. Darum geht es gleich im nächsten Kapitel übrigens im Markus-Evangelium. Da geht es um die Nachfolge. Jesus möchte Nachfolger, die jetzt auch so sind, wie vielleicht Menschen mit einem Megafon, die es rausrufen in diese Welt, damit sich diese Welt verändert. Dass es eben kein Selbstmordkommando war, sondern dass es zu einem Himmelskommando wird. Ein Himmelfahrtskommando, damit viele das noch erleben und gerettet werden. Und ich musste heute noch denken, der Karfreitag, das ist eigentlich der wirkliche Friday for Future. Amen.